NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Regina Mädler und folgenden Themen. Von Krisenstimmung noch nichts zu spüren, der Arbeitsmarkt in Deutschland. Streit um die Vertriebenenstiftung. Ist der Vorschlag von Erika Steinbach Erpressung oder ein guter Kompromiss? Das ist auch das Thema unseres Kommentars. Airbus will angeblich aus dem Militärtransporterprojekt aussteigen. Und Unfälle auf Straßen und Schienen, Eis auf den Wasserwegen. Der Winter hat Deutschland fest im Griff. Schönen guten Abend. 3.276.000 Menschen hatten in Deutschland im Dezember keine Arbeit. Das sind 7,8% der Erwerbstätigen. Es ist zwar ein leichter Anstieg und es sind viel mehr Arbeitslose als noch im Dezember 2008, aber die Situation ist nicht so dramatisch wie von Experten vorhergesagt. Noch nicht, muss man wahrscheinlich sagen. Für das laufende Jahr erwartet auch die Bundesanstalt für Arbeit keine Besserung auf dem Arbeitsmarkt. Klaus Boffo war heute Vormittag dabei, als die neuesten Zahlen veröffentlicht wurden.
Schnee und Frost schlagen sich in den Zahlen noch kaum nieder, denn gezählt wurde in den Arbeitsagenturen schon am 10. Dezember. Moderat deshalb auch der Anstieg der Arbeitslosenzahl im 12-Monats-Vergleich, plus 173.000 verglichen mit Dezember 2008. Für 2010 gäbe es dennoch keine Entwarnung, betont der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weiße.
Viele Unternehmen sind wirtschaftlich an der Grenze der Existenz. Und wenn es einen wirtschaftlichen Aufschwung gibt, dann wird der eben erstmal in der vorhandenen Flexibilität der Arbeitszeiten stattfinden und nicht in Neueinstellungen.
Noch aber sieht die Lage glimpflich aus. Die Gesamtstatistik für 2009 weist 3,4 Millionen Arbeitslose im Jahresdurchschnitt aus. Das sind ganze 155.000 mehr als 2008. Die Zunahme entfällt allein auf Westdeutschland und unter dem Strich allein auf Männer, denn sie arbeiten in den am stärksten vom Rückgang betroffenen Branchen.
Der große Einbruch auf dem Arbeitsmarkt ist also bisher ausgeblieben und Experten sagen, das liegt vor allem daran, dass so viel kurz gearbeitet wurde. Sind Wirtschafts- und Finanzkrise also weitgehend spurlos am deutschen Arbeitsmarkt vorübergegangen? Anita Fünfinger hat nachgefragt.
Den Arbeitsministern des vergangenen Jahres, und es waren insgesamt drei, ist eines gemeinsam. Keiner von ihnen musste bis jetzt eine katastrophale Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt kommentieren. Im Gegenteil. Sei es Olaf Scholz im September, Franz Josef Jung im November oder nun Ursula von der Leyen im Januar.
Die vielfach herbeigeschworene Katastrophe auf dem Arbeitsmarkt ist bisher ausgeblieben. Das ist in Europa ein einmaliger Vorgang.
Das ist ein positives Signal. Es gibt Mut zur Hoffnung. Aber es ist noch keine Trendwende.
Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist anpassungsfähig. Die befürchteten Entlassungswellen sind bisher ausgeblieben.
Und zu verdanken habe das der Arbeitsmarkt der verlängerten Kurzarbeit. Unternehmen werden entlastet, Arbeitnehmer bekommen immerhin bis zu 67% ihres alten Gehalts. Das kostet zwar eine Menge Geld, aber es sei immer noch besser, als wenn all diese Kurzarbeiter arbeitslos wären, rechnet von der Leyen vor.
Die Arbeitgeber haben die gesamte Last der Haltekosten, der Remanenzkosten für die Kurzarbeit. Das ist etwa ein Volumen von 5 Milliarden Euro gewesen. Die Arbeitnehmer haben Lohn- und Gehaltseinbußen durch die Kurzarbeit hinnehmen müssen. Das ist etwa ein Volumen von 3 Milliarden gewesen. Und die Politik hat ein Volumen von etwa 6 Milliarden zur Finanzierung der Kurzarbeit und Finanzierung der ausgefallenen Sozialbeiträge zur Verfügung gestellt.
Aber wie lange wird das noch funktionieren? Schon jetzt braucht die Bundesagentur für Arbeit einen milliardenschweren Zuschuss. Und wenn Unternehmen erst ab diesem Jahr Kurzarbeit beantragen, gilt sie noch 18 Monate, nicht mehr 24. Außerdem dürfe man sich an dieses Instrument nicht gewöhnen, lauten immer wieder die Warnungen. Zurück auf Normalität aber, das geht noch lange nicht. Das weiß auch die Opposition. Die Linke warnt deswegen vor einer Erhöhung des Arbeitslosenbeitrags. Und die Grünen schlagen weitere Investitionen vor. Fraktionsvize Kuhn hat an die Umwelt gedacht.
Gegen diese drohende Krise in diesem Jahr würde zum Beispiel helfen, wenn man die ökologische Modernisierung jetzt massiv vorantreibt und zusätzliche Investitionen in Klimaschutz macht. Davon ist aber bei Frau Merkel, die sich nicht entscheiden kann, wohin sie will, derzeit nichts abzusehen.
Dunkle Wolken über dem Arbeitsmarkt, die sehen sie alle aufziehen im Jahr 2010. Von der Leyen genauso wie die SPD, die Grünen und der DGB. Die Gewerkschaften übrigens wollen der Krise mit einer Nachfragebelebung beikommen. Steigende Reallöhne könnten helfen, schneller übern Berg zu kommen. Für 9 Millionen Beschäftigte wird in diesem Jahr übers Geld verhandelt. Und allein in der schwer gebeutelten Metall- und Elektroindustrie geht es um die Löhne von 3,4 Millionen Menschen. Den Anfang macht am 13. Januar der öffentliche Dienst. Um die 5% mehr kann man sich beim Beamtenbund vorstellen. Die erste Reaktion von Finanzminister Schäuble: erschreckend. Die Beamten seien immerhin vor Entlassungen sicher.
Schon in der alten Bundesregierung wurde über den Rat der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung gestritten. Damals konnten sich Union und SPD nicht einigen, was nun wichtiger ist, die Aussöhnung mit Polen oder die Belange der Vertriebenen in Deutschland. Der Streit spaltet auch die neue Regierung aus Union und FDP. Und heute kam mal wieder Bewegung in die Sache. Vertriebenenpräsidentin Erika Steinbach hat angekündigt, sie würde unter bestimmten Bedingungen auf einen Sitz im Rat der Stiftung verzichten. Welche das sind und was die Beteiligten zu diesem Kompromissvorschlag sagen, schildert Georg Schwarte aus Berlin.
Der Bund der Vertriebenen spricht von einem Weg der Vernunft. Grüne und SPD von Erpressung, die CSU von einer ausgestreckten Hand. Erika Steinbach selbst, die BDV-Präsidentin, deren Nominierung für den Stiftungsrat den Ärger überhaupt auslöste, empfindet sich mit ihrem neuen Vorschlag an ihren größten Gegner, Außenminister Westerwelle, als Brückenbauerin.
Es hilft ihm ja auch. Es baut ihm eine goldene Brücke. Aber wenn das nicht möglich sein sollte, dann wird unser Verband natürlich sein Benennungsrecht umsetzen. Das heißt, ich werde benannt werden.
Alternative: die Bundesregierung, Union und FDP gehen auf den heute präsentierten 5-Punkte-Forderungskatalog von Erika Steinbach ein. Der Deal: Steinbach verzichtet auf ihre Nominierung, die Bundesregierung im Gegenzug auf ihr Recht, Personalentscheidungen für den Stiftungsrat per Veto verhindern zu können. Dazu erhält der Bund der Vertriebenen statt wie bisher geplant 3 eine signifikant höhere Zahl von Vertreterposten im Stiftungsrat. Steinbach spricht von Voraussetzungen für eine Einigung. Grünen Vizefraktionschef Kuhn von einem miesen Deal.
Jetzt zu sagen, ich verzichte, wenn ihr dies oder jene Sonderbedingungen macht, bis hin zur Änderung des Stiftungsrechts, das empfinde ich als unanständig. Und ich fordere auch die Frau Merkel auf und die Bundesregierung, dass sie diesem Angebot nicht folgt. Es ist nicht seriös.
Sagen die Grünen. Außenminister Westerwelle kündigte, wie auch Kulturstaatsminister Neumann, nüchtern an, die Vorschläge zu prüfen. FDP-Fraktionschefin Homburger sagt Ähnliches, stellt allerdings bei dem Steinbach-Vorschlag die gelöste Personalfrage Steinbach ganz nach vorn.
Wir werden ihn in der Koalition in aller Ruhe besprechen. Und ich glaube, es ist gut, dass Frau Steinbach signalisiert hat, dass sie nicht weiter auf einen Sitz in diesem Stiftungsrat besteht.
Steinbach selbst sagt, bis Ende Januar werde der Bund der Vertriebenen jetzt auf Signale der Kanzlerin warten. Bleiben die aus, werde Steinbach nominiert. Aber, so sagt die streitbare Präsidentin, sie habe Hoffnung, dass es anders komme.
Die ersten Signale, die ich vernommen habe, sind eigentlich sehr positiv. Man will darüber nachdenken seitens des Herrn Außenministers. Ich glaube, im Interesse Deutschlands und aber auch der Vertriebenen wäre das eine gute Lösung, weil die Stiftung gestärkt würde. Und wenn die Stiftung stark ist, wenn wir ausreichend Vertreter des BDV drin enthalten haben, mehr, signifikant mehr als bisher, 3 sind bezogen auf 15 Millionen Opfer doch sehr wenig, dann ist es auch gar nicht mehr erforderlich, dass ich die Stiftung vertrete.
Die mögliche Nominierung Steinbachs hatte vor allem im Nachbarland Polen für einen Aufschrei gesorgt. Die BDV-Präsidentin gilt dort spätestens seit sie vor 20 Jahren im Bundestag gegen die Oder-Neiße-Linie als Westgrenze Polens stimmte als Gegner. Außenminister Westerwelle hatte sich auch wegen der polnischen Befindlichkeiten von Anfang an gegen Steinbach ausgesprochen. Heute vorsichtige Erleichterung bei Kanzleramtsminister Pofalla über den möglichen Kompromiss.
Ich sehe jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, dass die Bundesregierung und der BDV am Ende zu einer gemeinsamen Position kommen können, wenn alle es wollen.
Soweit die Reaktionen auf den Lösungsvorschlag von Erika Steinbach im Streit um die Vertriebenenstiftung. Ist das ein guter Kompromiss oder hat Steinbach damit den Streit noch weiter angefacht? Wolfgang Müller kommentiert.
Wenn man vielleicht für ein Proseminar Politik ein Paradebeispiel für eine politisch verfahrene Situation sucht, hier ist es. Aus diesem Schaukampf wird keiner der Beteiligten ohne Blessuren herauskommen, auch wenn selbstverständlich alle versichern, konstruktiv an einer Lösung zu arbeiten. Sie habe dem Minister eine goldene Brücke gebaut, sagt jetzt Erika Steinbach. Unter gewissen Voraussetzungen könne sie darauf verzichten, selbst in den Stiftungsrat des Zentrums gegen Vertreibungen einzutreten, nur müssten dazu einige Bedingungen erfüllt werden. Unter anderem verlangt sie mehr Sitze für die deutschen Vertriebenen im Stiftungsrat und, noch wichtiger, der Verband selbst müsse das Recht haben, seine Vertreter zu ernennen, ohne ausdrückliche Bestätigung von politischer Seite. Das mag eine goldene Brücke sein, nur hat sie einige Falltüren. Denn genau dieser letzte Punkt hat ja erst zur jetzigen Zuspitzung geführt. Schließlich macht Außenminister Westerwelle von eben diesem Vetorecht seit Wochen Gebrauch und dies nicht im diplomatischen Kammerton, sondern in geradezu auftrumpfender Schärfe. Wie also könnte er sich jetzt darauf einlassen, dieses Recht für die Zukunft aus der Hand zu geben, ohne als politischer Hampelmann dazustehen? Das Verfahren ist, dass die Vorschläge der Vertriebenen unter anderen Umständen durchaus eine Prüfung wert wären. Mehr Gewicht ihres Verbandes im Stiftungsrat, darüber ließe sich reden. Und auch die Kontrolle des Stiftungsrates durch die Bundesregierung hat durchaus politisch fragwürdige Seiten. Nur hat sich Westerwelle in eine Situation manövriert, in der er kaum noch Raum für Kompromisse hat. Und die Kanzlerin hat die Sache so lange treiben lassen, dass jetzt nicht nur ihr Minister, sondern auch sie selbst ein Problem hat. Ob es nach dem großen Getöse doch noch eine pragmatische Lösung geben kann, wird in den nächsten Tagen auszuloten sein. Einige Teilforderungen aus dem Hause Steinbach wären vielleicht doch erfüllbar, unter anderem die nach mehr Raum für die geplante Ausstellung und nach einer stärkeren Vertretung der Vertriebenen im Stiftungsrat statt 3 womöglich 4, 5 oder gar 6 Sitze. Vielleicht sollte man einfach über diesen Punkt so lange verhandeln, dass die schließlich gefundene Zahl als ein Beispiel politischer Weisheit präsentiert werden kann. Äußerst fraglich dennoch, ob sich die Vertriebenen auf dieses Spiel einlassen werden und es nicht doch auf eine Machtprobe ankommen lassen. Um noch einmal auf das Pro-Seminar Politik zurückzukommen: Politik besteht eigentlich in der Fähigkeit, solche Situationen zu vermeiden, in denen die Zahl der Handlungsoptionen gegen Null geht. In dieser Hinsicht hat Westerwelle eine schwache Arbeitsprobe als Minister geliefert.
Ein Kommentar von Wolfgang Müller. 18.42 Uhr ist es, Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Am ersten Weihnachtstag war es einem Mann in Amsterdam gelungen, mit Sprengstoff bewaffnet in ein US-Passagierflugzeug zu steigen. Kurz vor der Landung in Detroit hatte der Mann versucht, den Sprengsatz zu zünden, wurde von Mitreisenden jedoch gehindert. Für die US-Regierung ist diese Sicherheitspanne ein Desaster, denn es gab Hinweise auf den Mann. Die Geheimdienste hätten gewarnt sein müssen. Deshalb hat US-Präsident Obama heute Abend die Geheimdienstchefs zum Rapport gebeten. Anna Engelke berichtet aus Washington.
Auf 1,5 Stunden ist das Treffen im Weißen Haus angesetzt, das heute Abend um 20.30 Uhr deutscher Zeit beginnt. In diesen 1,5 Stunden will Präsident Obama eine Erklärung dafür, warum der mutmaßliche Attentäter am ersten Weihnachtsfeiertag überhaupt das Flugzeug nach Detroit besteigen konnte und vorher nicht gestoppt wurde. Immerhin hatte der Vater des 23-Jährigen bereits im November die US-Botschaft in Nigeria auf die religiöse Radikalisierung seines Sohnes und dessen Verbindung zum Jemen aufmerksam gemacht. Was mit dieser Information passiert ist, wieso der junge Nigerianer trotzdem sein Visum für die USA behalten konnte und warum weitere Hinweise auf Abdulmutallab von den US-Behörden nicht zu einem Gesamtbild zusammengefügt wurden, darum wird es heute gehen. Aber natürlich auch um die Frage, wie eine solche beinahe Katastrophe in Zukunft möglichst verhindert werden kann. Das heißt, wie sichergestellt wird, dass wichtige Informationen zwischen den insgesamt 16 US-Geheimdiensten nicht stecken bleiben. Obama hat bereits angeordnet, die diversen Listen mit Terrorverdächtigen zu überarbeiten und die Sicherheitskontrollen für Flugpassagiere in 14 Ländern wie dem Jemen, Somalia und Nigeria deutlich zu erhöhen. Insgesamt 20 hochrangige Vertreter, darunter Außenministerin Clinton, Verteidigungsminister Gates sowie die Direktoren des FBI und der CIA, werden an dem Treffen im Weißen Haus teilnehmen.
Folgende Meldung sorgte vor kurzem für Aufregung. Ein Team der amerikanischen Söldnerfirma Blackwater soll vor 6 Jahren in Hamburg versucht haben, ein mutmaßliches Al-Qaida-Mitglied zu töten. Dieser Versuch sei dann zwar abgebrochen worden, doch allein die Vorstellung, dass ein Killerkommando durch die Hansestadt zieht, sorgte für Unruhe. Auch die Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelt. Doch inzwischen sind einige Fragezeichen aufgetaucht. Joachim Hagen berichtet.
Grundlage der Geschichte ist ein Artikel der amerikanischen Hochglanzbroschüre Vanity Fair. Im Zentrum des Artikels steht der Gründer der amerikanischen Söldnerfirma Blackwater, Eric Prince. Blackwater wurde vor kurzem umbenannt, weil der alte Name nicht nur in der arabischen Welt einen schlechten Klang hat. Blackwater-Söldner gelten als Draufgänger, die erst schießen und dann fragen. Der Vanity Fair-Artikel soll das Bild des Blackwater-Gründers wieder etwas aufpolieren. Die Anschlagsvorbereitungen in Hamburg sind in dem Artikel allerdings nur ein Nebenaspekt. Nicht Prince erzählt vom Hamburger Killer-Team, sondern ein anonymer Informant, der sich angeblich mit dem CIA-Programm zum Aufspüren von mutmaßlichen Al-Qaida-Mitgliedern auskennt. Der amerikanische Präsident George Bush hatte nach den Anschlägen vom 11. September 2001 dem US-Auslandsgeheimdienst den Auftrag gegeben, Al-Qaida-Mitglieder gefangen zu nehmen oder zu töten. In Pakistan, Afghanistan und im Jemen wurde das auch gemacht. Nicht allerdings in NATO-Staaten. Dort wurden mutmaßliche Terroristen gekidnappt und in geheime Gefängnisse in Afghanistan, Pakistan oder Serbien verschleppt. So wurde 2003 der Deutsch-Libanese Khalid al-Masri während einer Reise nach Mazedonien von der CIA nach Afghanistan entführt. Einige Monate vorher war der Imam Abu Umar in Mailand gekidnappt worden. Aber ein Mord der CIA in einem NATO-Staat, das gab es bislang nicht, oder zumindest wurde ein solches Verbrechen nicht bekannt. Vertreter der Sicherheitsbehörden verweisen auch darauf, dass ein entsprechender Mordauftrag zu schweren diplomatischen Verwerfungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem betroffenen Land geführt hätten. Ziel des angeblichen Mordanschlages soll der in Syrien geborene Hamburger Kaufmann Mamoun Dahkhanzani gewesen sein. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 war er in die Schlagzeilen geraten. So ist er auf einem Hochzeitsvideo mit zwei der Attentäter zu sehen. Außerdem soll Geld über sein Konto geflossen sein, das angeblich für Al-Qaida bestimmt war. Das wurde allerdings nie bewiesen. Spanien versuchte zweimal, ihn ausliefern zu lassen. Diese Auslieferungsanträge wurden aber abgelehnt.
Schon seit Jahren wartet die Bundeswehr auf ein neues Transportflugzeug, das ihre über 30 Jahre alten Transall-Maschinen ersetzen soll. Aber die Nachfolgemaschinen bei Airbus sind noch nicht fertig. Und dabei sollte der A400M doch das Aushängeschild aus Europa werden. Immer wieder hat es in den vergangenen Monaten und Jahren Verzögerungen gegeben, sodass auch die Kosten immer weiter stiegen. Aber wer kommt dafür auf? Darüber streiten sich die beteiligten Länder. Und so ist es wohl zu erklären, dass Airbus-Chef Enders heute in die Offensive ging. Angeblich plante er den Ausstieg aus dem Projekt A400M. Katrin Rehkopf.
Thomas Enders macht offenbar ernst. Der Airbus-Chef soll bereits einen Plan in der Tasche haben, um das Bauprogramm für den Militärtransporter A400M abzubrechen. Worum es Enders geht, sagte er bereits vor ein paar Wochen in einem NDR-Info-Interview.
Wir sind in einem Zustand, in einem Schwebezustand, wo wir dringend Klarheit brauchen, ob das Unternehmen den Flieger überhaupt weiter bauen soll. Denn wenn die Kunden sagen nein, dann würde ich gerne die Ressourcen. Und wir haben über 5000 Mitarbeiter heute auf der A400M. Jedenfalls viele dieser Ressourcen, viele brillante Ingenieure umwidmen auf andere Projekte, wo wir dringend Unterstützung brauchen.
Nach Zeitungsberichten gibt es offenbar schon Listen, um diese Ingenieure beim Bau der Zivilflugzeuge A350 und A380 einzusetzen. Länger als geplant hat der A400M Kapazitäten der EADS-Tochter Airbus gebunden. Die Entwicklung liegt schon jetzt 3 Jahre hinter dem Zeitplan. Das Projekt kostet knapp 5,5 Milliarden Euro mehr als ursprünglich kalkuliert. Branchenkenner schätzen die Summe sogar noch höher ein. In den nächsten Wochen müssen sich die 7 Auftragsländer, darunter Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien, über die Aufteilung dieser Mehrkosten einigen. Insgesamt haben sie 180 Flugzeuge bestellt. Die Äußerung von Enders in dieser heißen Phase hält Branchenanalyst Frank Skorzig von der Commerzbank nicht für überraschend.
EADS hat ein großes Interesse, einen Abschluss zu finden bei der A400M-Thematik, möglichst noch bis Ende Januar, damit es im Geschäftsabschluss für 2009 verarbeitet werden kann, nicht mit ins nächste Jahr genommen werden muss. Und insofern glaube ich schon, dass in allererster Hinsicht die Forderung vom Programm komplett Abstand zu nehmen, jetzt erst noch mal ein weiterer Punkt ist, um Druck auf die Bestellernation auszuüben.
Die Kosten für Arbeitskräfte und Materialien einzusparen, wäre für Airbus zwar lohnend, sagen Analysten. Das Prestigeprojekt zu kippen, hätte aber vor allem langfristig für Airbus und den Mutterkonzern EADS fatale Folgen. Denn ursprünglich wollte Airbus mit dem A400M im Militärbereich Fuß fassen, auf dem europäischen Markt einen Gegenpol zum Konkurrenten Boeing bilden.
Wenn das jetzt natürlich schief geht, nach all den Jahren und den ganzen Bemühungen, die dort investiert worden sind, das wäre natürlich ein erheblicher Prestige oder auch Imageverlust und würde, glaube ich, diesen Militärbereich erstmal auf ganz kleinen Füßen weiterhin stehen lassen.
Sagt Analyst Ingo Schmidt von der Hamburger Sparkasse. Er hält dann außerdem die laufende Ausschreibung um die Lieferung einer Tankflugzeugflotte in die USA für gefährdet. Die Bundesregierung will unterdessen die Gerüchte um den Baustopp des A400M nicht kommentieren. Zurzeit werde weiter an einem Kompromiss gearbeitet, hieß es aus dem Verteidigungsministerium. Dazu gehöre es, dass alle Beteiligten aufeinander zugehen.
Die Idee ist nicht ganz neu, aber jetzt erst wird sie spruchreif. 9 europäische Länder wollen ihre Ökostromprojekte in einem riesigen Energienetz zusammenschalten. Dadurch könnten zum Beispiel Lieferungsschwankungen ausgeglichen werden. Das ist bisher das Hauptproblem bei regenerativer Energie. Noch im Januar soll es erste Treffen auf Arbeitsebene geben, bestätigte heute das Bundeswirtschaftsministerium. Einzelheiten aus Brüssel von Christoph Prössel.
Die ersten Gelder liegen bereit, jetzt müssen noch die politischen Entscheidungen her. Bereits im vergangenen Dezember hat die Europäische Kommission 565 Millionen Euro für den Ausbau der Netze und von Windparks in der Nordsee bereitgestellt. Das Geld war Teil eines Programms zur Belebung der Wirtschaft. Und auch die Europäische Investitionsbank finanziert. 300 Millionen Euro fließen in den Bau einer Stromverbindung von Großbritannien in die Niederlande. In den kommenden Wochen treffen sich nun die Vertreter der Nordsee-Anrainerstaaten, unter anderem Deutschland, Großbritannien, die Niederlande, Belgien, Dänemark und Norwegen. Das Ziel, ein politisches Abkommen. Paul Wilczek vom Europäischen Windenergieverband.
An sich ist diese Initiative sehr zu begrüßen. Es ist ein wichtiger erster Schritt. Es ist ein Novum. Das ist das erste internationale Energienetz, was geplant wird. Es hat einen besonderen europäischen Mehrwert, denn dadurch werden nationale Energiestrategien zum ersten Mal zusammengebracht. Außerdem wird die Energiesicherheit in der Europäischen Union dadurch erhöht, denn wir befreien uns von teuren Rohstoffimporten in die Europäische Union.
In der zweiten Jahreshälfte, schätzt Wilczek, könnte dann ein Abkommen der Anrainerstaaten stehen. 11 Leitungen gibt es in der Nordsee bereits. Sie verbinden Nordfrankreich mit England oder die Niederlande mit Norwegen. 21 Netze werden gebaut oder geplant. Kabel zwischen Dänemark und Norwegen etwa oder zwischen Großbritannien und den Niederlanden. Der Europäische Windenergieverband, den Planungsbüros und Windkraftanlagenhersteller finanzieren, empfiehlt 14 weitere Leitungen und Knotenpunkte. Bis 2020 könnte so ein umfassendes Netz in Nord- und Ostsee entstehen, das Windparks mit einbindet. Investitionsbedarf insgesamt 30 Milliarden Euro. Nicht nur Staaten, auch Konzerne müssten investieren. EU-Energiekommissar Piebalgs sieht das gemeinsame Netz als Grundlage für die Energiesicherheit in der EU.
With these projects in mind, I really believe that supergrid project, you know, the issues that seems like.
Dieses Projekt zeigt, die Verbindung der Netze sorgt für eine sichere Versorgung, denn irgendwo weht immer der Wind und das ist keine Illusion. Aus Sicht des Windenergieverbandes hilft der Ausbau der Netze in Nord- und Ostsee auch, den Anteil der Windkraft an der Stromversorgung zu erhöhen. Dadurch könnte Europa Kohlendioxid einsparen. Das klimaschädliche Gas entsteht etwa beim Verbrennen von Kohle.
Zigtausende Bundesbürger haben es in den letzten Tagen erlebt. Sie wollten Geld am Automaten abheben oder an der Tankstelle oder im Supermarkt mit einer Karte bezahlen und es funktionierte nicht. Das Softwareproblem ist gestern zwar teilweise behoben worden, heute wurde nun aber bekannt, dass viel mehr Kartenbesitzer betroffen sind als zunächst angenommen. Jochen Hilgers schildert das Problem.
Entgegen zunächst anderslautender Meldungen dauern die Probleme mit EC- und Kreditkarten bundesweit und vor allem international weiter an. Geldautomaten und Terminals können durch einen Produktionsfehler den Chip in Millionen von Karten nicht lesen, da sie die Jahreszahl 2010 nicht erkennen. Betroffen sind unter anderem 20 von 45 Millionen ausgegebenen EC-Karten der Sparkassen und 3,5 von 8 Millionen Sparkassen-Kreditkarten. Zahlen anderer Geldinstitute liegen nicht vor, sie dürften aber ähnlich hoch liegen, so Experten. Nachdem gestern die Software in Zehntausenden Geldautomaten umgestellt wurde, können Inhaber der entsprechenden Karten dort wieder Geld abheben. Schwierigkeiten gibt es aber beim Bezahlen in Geschäften und besonders im Ausland. Vor allem in den Wintersportländern gäbe es derzeit Probleme an den Geldautomaten, hieß es vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband. Kunden werden aufgefordert, sich das benötigte Geld am Schalter zu besorgen. Austauschen der Karten sei kurzfristig nicht gedacht, sagte eine Sprecherin des Sparkassen- und Giroverbandes.
Meteorologen sprechen von einem Winter, wie ihn Deutschland schon seit Jahren nicht mehr erlebt hat. Und was Kinder freut, ärgert so manchen Autofahrer oder Pendler, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Eine Zusammenfassung des heutigen Schneetages von Jamila Benkelow.
Es war noch nicht einmal richtig hell, da passierte das Unglück. Ein Schulbus geriet bei Kröpelin im Kreis Bad Doberan in Mecklenburg-Vorpommern in Schleudern und blieb anschließend mit dem Heck auf den Bahngleisen stehen. Der Busfahrer reagierte geistesgegenwärtig. Er öffnete die Bustür und forderte die 30 Schulkinder auf, den Bus sofort zu verlassen. Unmittelbar danach näherte sich auch schon ein Regionalzug. Die Lokführerin konnte trotz einer Vollbremsung den Aufprall auf den Schulbus nicht vermeiden. Der Zug war mit rund 150 Menschen besetzt. Reisende, die Schulkinder und der Busfahrer kamen mit einem Schrecken davon. Die Bahnstrecke zwischen Rostock und Wismar war für mehrere Stunden voll gesperrt. Auch der Schiffsverkehr ist vom Frost immer mehr betroffen. Inzwischen wurde die Sperrung des Elbe-Lübeck-Kanals ausgeweitet. Auf einer Strecke von 50 Kilometern bildet sich immer wieder eine bis zu 10 Zentimeter dicke Eisschicht. Schiffe dürfen dort nicht mehr fahren. Die Elbe ist davon zwar noch verschont, trotzdem sind bereits die ersten Eisbrecher auf dem Wasser, zum Beispiel um die Schleuse bei Gistacht freizuhalten. Der Mittellandkanal kämpft bereits mit Eisschollen und sollten die frostigen Temperaturen anhalten, könnten die Probleme in den kommenden Tagen schlimmer werden. Richtig angespannt ist die Situation auf den Straßen. Neben zahlreichen Glatteisunfällen auf Landstraßen und Autobahnen wird jetzt landauf und landab das Streusalz knapp. In Niedersachsen reicht das Salz an der Autobahn zwischen Hannover und Göttingen noch für etwa 2 Tage. Wenn keines nachkommt, überlegt die Niedersächsische Landesbehörde für Verkehr, eine Autobahnspur zu sperren, um mit dem wenigen Salz wenigstens eine Spur befahrbar machen zu können. In Nordrhein-Westfalen sind vor allem Städte im Münsterland von der Salzknappheit betroffen. Zu Beginn des Winters waren die Salzlager gut gefüllt. Eine Sprecherin der Abfallwirtschaftsbetriebe sagte, damit sei man bisher gut ausgekommen. Nur so viel Schnee wie in den vergangenen Wochen sei lange nicht gefallen. Das haben vor allem Autofahrer zu spüren bekommen. Heute Morgen kamen Pendler in Nordrhein-Westfalen zum Teil nur stockend voran. Viele kamen zu spät zur Arbeit. Unterdessen haben Rettungskräfte nach dem schweren Lawinenunglück in den Schweizer Alpen 2 weitere Tote aus den Schneemassen geborgen. Damit erhöht sich die Zahl der Toten auf 7. Die Lawine war am Sonntag niedergegangen und hatte einen Skitourenfahrer verschüttet. Als Menschen den Toten bergen wollten, begruben weitere Schneemassen die Helfer.
Die ehemalige griechische Kulturministerin Melina Mercouri hatte in den 80er Jahren die Idee, alljährlich eine andere Stadt kulturell zu fördern, sodass sich die Völker der EU-Mitgliedstaaten so näher kommen. Seitdem gibt es jedes Jahr eine andere europäische Kulturhauptstadt und in diesem Jahr ist es das Ruhrgebiet. Am Samstag geht es los.
Das mehrere Hektar große Gelände rund um Zechenturm und Kokerei wandelt sich zum Kulturparcours mit mehreren Bühnen, Musik, Licht- und Klanginstallationen und Tanzvorführungen. Überall auf dem UNESCO-Weltkulturerbe-Zollverein in Essen gibt es am kommenden Wochenende etwas zu erleben. Bands und Kabarettisten aus dem Ruhrgebiet, darunter Frank Gosen oder Ex-Misfit Gerburg Janke, treten in den Hallen auf. Folkwang-Studierende sind eingebunden, ebenso wie Schauspieler der Ruhrgebietstheater. Einblicke gibt es in das geplante Kulturhauptstadtprogramm mit tausenden beteiligten Kulturschaffenden und Künstlern. Das ganze Spektakel beginnt am Abend, nachdem am Nachmittag Herbert Grönemeyer seine bisher wohlgehütete neue Ruhrgebietshymne uraufgeführt hat. Live und Open Air, vermutlich bei Minusgraden, vor Bundespräsident Horst Köhler, EU-Kommissionspräsident Manuel Barroso und 1200 weiteren geladenen Gästen. Direkt übertragen in ZDF und WDR Fernsehen. Nach Feuerwerk und Fete gehört der Sonntag zum Großteil den Kindern. Außerdem steht den ganzen Tag das neue Ruhrmuseum offen. Es präsentiert sich auf 3 Etagen als Gedächtnis des Ruhrgebiets in der ehemaligen Kohlenwäsche auf dem Welterbe Zollverein.
Regina Völz mit einem Ausblick auf die Eröffnungsfeier Ruhr 2010 am kommenden Sonnabend. Das war das Echo des Tages am Dienstag, den 5. Januar. Einen schönen Abend wünscht Regina Mädler.